Es gibt keinen Übernachterfolg. Du siehst es vielleicht erst ab einem gewissen Punkt und denkst dir, wow, die Person kam über Nacht. Nee, nee, die Person, der Hip-Hop-Artist, hat in seinem Kinderzimmer schon 10 Jahre geübt, bis du ihn, und du sagst, er ist ein Übernachterfolg. Nee, nee. Und das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, Dinge organisch Schritt für Schritt passieren lassen. Ich schwöre dir, Nathalie, wenn ich gesagt hätte, als ich angefangen habe, vor 3 Leuten zu unterrichten, die ich quasi noch überreden musste, dass sie bitte noch da bleiben und so weiter, wenn ich dann gedacht hätte, hey, ich headline das Wanderlust Festival und mache Retreats auf der ganzen Welt und bin im Yoga-Journal und all diese Dinge und bring ein Buch raus und all diese Dinge, es hätte nichts davon passiert.
Hey, hey und herzlich willkommen zu deinem Mighty Business Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business in Leichtigkeit und fernab von 24/7 Hustle zu kreieren. Hier erwartet dich Content rund um die Themen Online-Business, Money-Mindset, Marketing und Energiearbeit. Denn nur so wird unsere Businesswelt Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen, die wirklich Geld verdienen und damit sich und andere glücklich machen. Ich nehme dich mit in meine etwas andere Welt, in der alles möglich ist. Lass uns starten, hier kommt deine Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Heute eine Interviewfolge mit keinem anderen als Robert Ehrenbrand. Robert ist, wie lange kennen wir uns jetzt schon, Robert? Ich glaube, 6 Monate oder vielleicht schon ein Jahr, ist das schon ein Jahr? Ich glaube, ungefähr so ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und Robert begleitet mich wirklich ein Stück weit. Ich würde schon was sagen, mit seinen Weisheiten, mit seinem Wirken, ja, und wirkt da in anderen Menschen ganz viel, in mir ganz viel. Aber erstmal kommt das offizielle Intro und dann werden wir weiterquatschen. Da werde ich dich natürlich auch zu Wort kommen lassen. Erstmal herzlich willkommen, Robert.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist sehr schön, hier zu sein, Nathalie.
So, Robert, Vater, Ehemann, Yogi, Autor, Wirtschaftspsychologe, Coach und Trainer, Fighter, Musiker, Coworker, daran erinnere ich mich, das teilen wir die Leidenschaft, Musiker, Boy Set Fire und Gitarrist des Mantra-Projekts, The Satnam Sessions, all das und noch vieles mehr ist Robert Ehrenbrand. Vor allem aber wird Robert von der tiefen Leidenschaft angetrieben, anderen zu helfen, ihre innewohnenden Potenziale wiederzuentdecken. Oh yes! Menschen dabei zu unterstützen, physisch und vor allem auch mental stärker zu werden, ist Roberts erklärtes Ziel. Robert betreibt seit seinem 7. Lebensjahr Kampfsport und seit seiner frühen Jugend intensiv Yoga und Meditation. Aufbauend darauf verbinden sich in seinem Becoming Me Yoga und Movement Systemtechnologien aus dem Yoga mit intensiven Meditationstechniken, aktivierenden Atemtechniken und dynamischen Übungen. Der Aufbau von innerer Kraft und Dynamik stehen hierbei im Mittelpunkt. Yes, herzlich willkommen, Robert. Ich freue mich riesig, dass du da bist, denn ich durfte in den Genuss kommen deiner Arbeit und ich liebe deine Arbeit. Gibt's noch irgendwas hinzuzufügen? Was hat dich dahin gebracht? Wie starten wir da? Das ist wahrscheinlich eine riesenlange Geschichte, aber warum ist dir das so wichtig? Du hast gerade zu mir gesagt, du möchtest so gerne dienen. Was treibt dich an?
Ja, Nathalie, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass wir uns hier auf diesem Weg sprechen dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen. Und danke auch für deine Energie, wenn wir uns sehen, zum Beispiel in meinen Klassen. Du und Maya bringt da wirklich eine Menge positiver Energie in diesen Raum und teilt das mit allen. Das ist ganz hervorragend und freue mich sehr, hier zu sein. Zu deiner Frage, was treibt mich an? Ich bin sehr früh auf Yoga gestoßen und hatte überhaupt keine Ahnung, dass mit Yoga auch Bewegungsmodalitäten gemeint sein könnten. Ich bin auf Yoga gestoßen rein in seiner Form, in seiner ursprünglichen Form von Mantra-Meditation und meditativen Techniken. Und dieses hat mich sehr lange begleitet. Ich war Kampfsportler, wollte mein ganzes Leben lang eigentlich Musiker werden. Und Yoga war immer das Fundament für alle Dinge, die ich getan habe. Und ich habe gemerkt, dass auch Lifestyle-Wandel, ich bin dann kein Musiker mehr gewesen, wurde Familienvater und alle Dinge, die in meinem Leben passiert sind, das Fundament für, wie ich finde, ein starkes und positives Leben, auch in schwierigen Zeiten, haben mir diese yogischen Technologien gegeben. Und dann war es eigentlich automatisch und ganz organisch dieser Wunsch, das mit anderen zu teilen. Und wie du in dieser netten Intro schon gesagt hast. Das ist sicherlich eine sehr dynamische, sehr energievolle Variante, aber meine persönliche Praxis ist oft auch gar nicht dynamisch und energievoll, sondern ich starte wirklich jeden Tag, bevor die Sonne aufgeht, wenn die meisten Menschen noch schlafen, mit Mantra-Meditation. Und das tue ich jetzt seit über 30 Jahren. Das heißt, es hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Der Wunsch, anderen zu helfen, ist vielleicht sogar ein eigensüchtiger, weil das weiß ja mittlerweile hoffentlich jeder 2022. Ja. Wenn man sich wirklich gut fühlen will, muss man die Dinge, die im eigenen Leben den Unterschied machen, teilen. Und zum Beispiel, wenn man wirklich ein Thema aufarbeiten will, muss man es unterrichten.
Richtig.
So lernt man, muss man mit anderen versuchen, das zu teilen, nicht von besserwisserisch oder von oben herab, das glaube ich, hätte ich gar nicht in mir, weil ich weiß gar nichts besser, sondern es geht nur darum, das, was in meinem Leben den Unterschied gemacht hat, kann auch im Leben von jemand anderem einen Unterschied machen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich über so eine Plattform wie diesen Podcast freue, weil wenn da nur eine Person dabei ist, die vielleicht Mantra, das Wort zum ersten Mal hört, das allein zu googeln, zu erforschen, tiefer einzutauchen kann ein Leben. Und da bin ich der lebendige, sehr, sehr alte Beweis, dass es ein Leben ändern kann.
Du bist für mich vor allen Dingen der Living Proof sozusagen, dass, also ich sag mal so, als ich in deine Klasse kam, das erste Mal, meine beste Freundin Tjani hat mich mitgebracht und sie sagte, kommst du mit zum Yoga?
Das nennen wir eine Fangfrage.
Und ich kam mit und ich habe alles andere als das erwartet. Und das zeigt mir wieder, und damit mache ich jetzt ganz vielen auch Unternehmerinnen, glaube ich, Mut und Unternehmern, die sagen, ja, aber das, was ich mache, das machen doch schon 1000 andere. Habe ich denn da überhaupt noch eine Schnitte? Gehen wir wieder in das Thema Wettbewerb, ne, worüber wir auch am Montag gesprochen haben. Und dann ist mir klar geworden, du machst ja auch Yoga, Dynamic Movement, Dynamic Yoga, nenn es, wie du es möchtest. Aber es ist, du bist durch deine Art und Weise und durch diese Weisheit und das, was du reinbringst, das ist wirklich etwas, was man einmal erlebt haben muss. Ja, und durch diese Energie, die du da in den Körper der Menschen bringst und wie die Menschen da rauskommen, das machst du ja mit einer ganz bestimmten Art und Weise. Und du sagst gerade, du weißt ja nichts besser irgendwo. Also die Dinge, die du sagst, das ist ja vielleicht auch für viele, die sich mit ihrer Spiritualität auch beschäftigen, vielleicht gar nicht so viel Neues. Aber das ist für mich, ich kann das nicht mehr in Worte fassen. Und das ist immer, dass ich sage, auch die Coaches da draußen, ja, im Moment gibt es Sand, wie Sand am Meer Coaches. Aber wenn du deine eigene Mighty Magic damit reinbringst, ne, und so ein bisschen einfach das, was du in dir fühlst, mit einer gewissen Energie rausbringst, auf deiner charismatischen Art und Weise oder wie auch immer deine Art und Weise ist, dann kommt das an. Das Fazit ist, ich kam mit in diese Yogastunde, danach sagte ich nur zu Tjani, oh mein Gott, da ist so viel passiert in mir. Die Energie ist A, hochgegangen, B, habe ich, glaube ich, geweint, gelacht, alles in dieser Stunde. Also es war wirklich so pures Ecstasy, würde ich schon fast sagen. Das hattest du in der Stunde, glaube ich, oder darauf folgend in der Stunde dann auch gesagt. Ich kam ja dann natürlich wieder. Das ist immer, du brauchst halt kein Ecstasy, eigentlich auch kein Ayahuasca, gar nichts. Das, was du brauchst, bist du selbst. Und hol mich mal ab, Robert, was ist da deine Mighty Magic? Also auch für die Menschen, die jetzt hier sitzen, vielleicht nicht das Glück haben, in München zu wohnen, um bei dir in die Sessions zu kommen. Aber was kannst du da mitgeben? Also was ist das, was du sagst, das macht das so besonders, das ist das, was du lehrst? Gibt es da ein paar Worte für?
Ja, ich denke schon. Und es ist eigentlich gar nicht so komplex. Erstmal vielen Dank für deine netten Worte zu meinen Klassen, die in München jetzt, wie du auch weißt, immer beliebter werden. Wir haben ein echtes Platzproblem. Wir bräuchten eigentlich größere Locations. Ja. Sehr viele Leute wollen dieses System üben. Und alles, was ich unterrichte, und das kommt direkt zurück zu deiner ersten Frage und zu meiner ersten Antwort, baut auf Dinge, die ich selbst erfahren habe. Und zwar nicht nur kurz. Das ist nicht, ich war in meinem Leben in nicht sehr vielen Yoga-Klassen selbst. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, mit wem ich im Wettbewerb stehe. Es hat mich auch nie besonders interessiert, sondern es gab nur Technologien, die für mich, und das sind yogische Technologien, aber in meinem Fall eben dynamische, sich wiederholende Bewegungen, wo wir mit unserem Atem sehr aktiv arbeiten. Das sind Dinge, die im Yoga meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert sind, wenn wir von Körperarbeit sprechen im Yoga. Das sind Schütteln, das sind Springen, das sind all Dinge auch, die ich aus dem Kampfsport, in meiner Stunde werden sehr viel Jumping Jacks gemacht und derlei Dinge. Das heißt, es hat anders wie manche Yogastunden auch einen kardiovaskulären Aspekt. Und der Grund ist, weil ich jemand bin, der schon immer sehr viel Energie hatte, auch als Kind, bis hin zur Unerträglichkeit eigentlich, meine armen Eltern und Schwester, jemand, der immer sozusagen super offen war, aber auch sehr viel Energie hatte. Und mich hat dieses nur mich still hinsetzen oder mit sanfter Stimme angeleitet zu werden, mich zu verbiegen, überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass vielen anderen Menschen das auch so geht, dass wir in sehr unruhigen und weirden Zeiten leben. Und diese unruhigen und weirden Zeiten bedürfen einer Praxis, und jetzt komme ich zur eigentlichen Antwort auf deine Frage, die auch weird genug ist, die auch aufregend und wild genug ist und auch spannend genug und auch entspannend auf einen sehr aktivierenden Weg. Das heißt, was du gerade beschrieben hast in diesen Klassen, die Süddeutsche Zeitung hat es ja vor einer Zeit mal als wildeste Yoga-Klasse Deutschlands beschrieben. Das ist, und jemand anders in irgendeiner Zeitung hat es beschrieben als ein Manchester Rave nur auf einer Yogamatte. Das fand ich auch sehr nett, weil beides ist relativ nah an der Wahrheit dran. Ich kann übrigens nicht nur wild unterrichten, es gibt auch sehr sanfte Meditationsstunden von mir und wie gesagt, meine eigene Praxis ist auch beinhaltet all diese Faktoren. Mhm. Aber am Ende ist das, was bei mir in meinem Leben den Unterschied gemacht hat, ist, wie stark und wie präsent ist meine eigene Praxis. Ja. Das macht den Unterschied. Nicht ein, ich wünsche mir reich zu werden oder ich wünsche mir viele Follower oder das ist mir alles egal. Mhm. Was einen Unterschied gemacht hat, und das ist merklich, Nathalie, fast bis zu einem Punkt, wo es schon lächerlich ist. Wenn ich merke, dass meine Praxis für mich, ohne dass das jemand mitbekommt, ohne dass das jemand sieht, meine Meditationen, meine Atemtechniken, meine Movements für mich, wenn die anfangen zu schwächeln, schwächelt auch das, was ich teilen kann. Mhm. Und das ist das große Takeaway, das ich Leuten da draußen, du hast es gerade angesprochen, jeder ist mittlerweile oder will gern Coach werden. Ich hoffe, dass das Ansinnen ist, dass man anderen hilft, dann ist das total unterstützenswert. Aber du kannst nichts coachen, wenn du selber nichts erfahren hast. Mhm. Also ist die Selbsterfahrung der erste Schritt und das Teilen ist erst der zweite Schritt. Ja. Manche Leute wollen in unserer sehr external orientierten Gesellschaft erst teilen. Oder so tun als. Jeder ist jetzt ein Coach auf Instagram, jeder hat einen Motivationsspruch und so. Das ist okay. Aber man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Das muss fundiert sein auf Selbsterfahrung. Ja. Und diese Selbsterfahrung sollte authentisch dargestellt werden. Und darum, jedem da draußen kann ich nur raten, wir haben alle, du, sogar jemand, der so gefallen ist wie ich, jeder hat irgendein Geschenk mitbekommen vom Universum, das er teilen kann. Aber der Weg, dieses Geschenk zu und diese Potenziale, wie du gesagt hast, zum Blühen zu kriegen, weil gerade Frühling ist, das ist die eigene Praxis, die eigene Meditation, die eigene Selbstbeschäftigung. Unabhängig von dem, was man präsentiert, was mir ist bewusst, dass man für Unternehmen Marketing machen muss, mir ist bewusst, dass man Dinge tun muss, damit sich Sachen auch betriebswirtschaftlich tragen. Aber der Sinn und der eigentliche Intent kann nicht sein, ich wünsche, dass ich genug Geld habe, um in München die Miete bezahlen zu können. Nee, das muss etwas sein, das du brennst zu teilen. Und dann musst du es aber, weil du gerade gesagt hast, ich bin Musiker, ich spiele immer noch in einer US-amerikanischen Band und wir kriegen manchmal so Nachfragen, so, hey, warum spielt ihr? Wir spielen nicht mehr sehr oft, weil wir haben alle andere Inkarnationen jetzt. Yoga lässt mir kaum mehr Zeit, aber dieses Sommer zum Beispiel spielen wir wieder ein paar große Festivals, die jetzt ja wieder stattfinden. Und ich kriege manchmal so Zuschriften oder unser Management vielmehr, hey, warum kommt ihr nicht nach Indonesien? Zum Beispiel.
Ja.
Und die Wahrheit ist, dass nicht genug Leute uns in Indonesien sehen wollen, dass es sich betriebswirtschaftlich trägt. Das heißt, ich bin Musiker, weil ich liebe, Musik zu machen mit meinen besten Freunden. Aber um nach Indonesien zu kommen, gibt es dann auch eine betriebswirtschaftliche Komponente. Ich kann nicht kommen, wenn nicht genug Leute uns dort sehen wollen. Das ist fair enough. Aber dann ist es so, ich kann nicht von meinen Kindern das Schulgeld wegnehmen, damit der Papa nach Indonesien fliegen kann. So. Das heißt, es ist absolut okay, Geld verdienen zu wollen mit deinem Geschenk. Aber Geld ist nicht genug, um initial einbrennen zu lassen. Und das, denke ich, machen viele Leute falsch, weil die schauen irgendwo auf YouTube, hey, dieser Lingo funktioniert. Und da hatte ich das Glück, Nathalie, muss ich gestehen, dass ich als Musiker schon sehr viel von diesem Ego abarbeiten konnte. Das heißt, ich hatte schon alle groben Fehler als junger Mann als Musiker gemacht, bezüglich wie mein Ego mir im Weg steht. und musste sie dann als Yoga- und Meditationslehrer zum Glück nicht nochmal machen. Das war ein kleiner Vorteil.
Aber das ist, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Ich glaube, auch die Menschen spüren das auf einer feinstofflichen Art oder Art und Weise, auf einer feinstofflichen Ebene, ob das, was du tust, dein Herz in Flammen setzt sozusagen. Mhm. Also bei dir zum Beispiel, ich spüre einfach, dass dir das Freude bereitet. Es gibt bestimmt auch mal Momente, da denkst du vielleicht auch irgendwann mal mittags, oh, jetzt das ist eigentlich nicht mehr meine Uhrzeit, gerade fühle ich mich, ne? Aber sobald du da vorne stehst, bist du in deiner Energie. Und das spüren die Menschen. Du hast Lust, was mitzugeben. Du machst das, um die Menschen irgendwo ein Stück weit besser zu machen oder zumindest den Zustand der Menschen zu verändern. Ne? Und gerade in den jetzigen Zeiten ist das so eine wertvolle Arbeit. Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann spüren das A die Menschen und die Menschen tragen das weiter und es geht gar nicht mehr um irgendwas anderes, weil dieses Lächeln, was die Menschen danach auf den Lippen haben, das ist doch unbezahlbar, oder? Also das danach kommt, ich kenne es ja nur von mir, wenn ich mal irgendwo in einem Gastbeitrag mache oder so und dann erzähle ich über den Archetypen der Königin beispielsweise, dann schreiben die Frauen nachher, ich hatte Gänsehaut und Kribbeln, das zeigt mir halt, da passiert ja was auf einer energetischen Art und Weise und das ist für mich das größte Geschenk. Da merke ich dann, ich konnte damit dienen. Und du hast am Montag so was Schönes gesagt. Du hast gesagt, ich schreibe hier keine Marketingpläne oder überlege mir, wie ich hier noch mehr Leute reinkriegen soll. Die Leute kommen. Du hast eine Warteliste von 20 Leuten teilweise. Da kommt, steht am Montag stand ein sehr netter Herr da vor der Tür und wollte noch rein. Du musstest ihn nach Hause schicken, weil es nicht ging. Aber du hast so was Schönes gesagt. Du brauchst halt keinen Marketingplan, weil das spricht sich herum oder irgendwas muss ja dein Angebot da und andere Klassen sind vielleicht leer, also dein Angebot muss ja irgendwie locken, ne? Und glaubst du, das liegt an dem, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen spüren, dass du dienst?
Ein Freund von mir hat mir mal was sehr Schönes gesagt, was ich gern mit dir teilen würde, Nathalie, wenn ich darf. Der war Mönch geworden. Und es kommt wie ich aus der Musikszene, aus der Hardcore- und Punk-Szene. Und für den war das selbstverständlich, dass er aufhört, diese Art von Musik zu machen. Er wollte nur mehr indische Musik machen, eigentlich gar keine Musik mehr, weil er hat gesagt, sobald ich in diese Musiker-Ego falle, dann ist es Ego, dann ist es Maya, Illusion, wie wir Yogis sagen. So. Und sein Lehrer, hat er mir dann erzählt, hat ihm damals gesagt, warum möchtest du denn aufhören, Musik zu machen? Du hast offensichtlich ein Talent dafür. Das ist irgendwie das, was ich gerade mit Geschenk so unzulänglich beschrieben habe. Ein Gift, das man, also Englisch Gift, nicht Deutsch, das man mitbekommen hat. Und dann hat er das eben seinem Lehrer dargelegt, hat gesagt, du, nee, das ist auf einer Bühne exponiert, das ist ja genau das, was ich als Mönch nicht möchte und so. Und dann hat der Lehrer zu ihm was sehr Schönes gesagt und das ist mir so im Herz geblieben, obwohl es ja nicht mir passiert ist, sondern meinem Freund. Der hat zu ihm gesagt, naja, er findet nicht, dass Musik das Problem ist. Er findet, die Intention dahinter ist das, was ausschlaggebend ist. Und er hat gesagt, ein Messer kann ein wundervolles vegetarisches Mahl zubereiten mit deiner Familie oder jemand die Kehle durchschneiden für seinen Geldbeutel. Das ist einfach nur ein Messer. Und Musik ist auch so. Und er hat gesagt, do you wanna be God or do you wanna serve God, wenn du auf der Bühne stehst? Das macht den ganzen Unterschied. Mhm. Und mein Freund hat dann eine sehr, sehr erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Band aus Mönchen gegründet. Und wenn diese Band nicht gegründet worden wäre, hätte ich nicht als 14-Jähriger zum Yoga gefunden, weil ich bin alleinig durch diese Band auf den Yoga-Pfad gestoßen. Wow. Wäre dann lustigerweise auch fast Mönch geworden, aber das konnte ich meiner Mutter damals nicht antun als 16-Jähriger, aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt sehr viele gute Geschichten, die jetzt hier zu weit führen würden. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist mir im Hinterkopf geblieben. Ja. Vor jeder Klasse, die ich gebe, spreche ich ein Gebet. Man muss übrigens dafür nicht an Gott glauben. Das war nur das, was der Lehrer zu meinem Freund gesagt hat. Aber ich spreche ein Gebet, dass ich mit der richtigen Intention vor Leute trete. Und ja, ich bin laut und ich bin energievoll. Ich kann nicht sanft sprechen. Ich probiere es seit 20 Jahren. Es hat noch nie funktioniert, wie du weißt, Nathalie. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin ich. Da kann ich nichts dafür. So bin ich auf die Welt gekommen. Ja. Voller Energie und manchmal zu laut. Aber was ich schon regeln kann in mir, ist, warum ich vor Leute trete.
Ja.
Und ich bete vor jeder einzelnen Klasse. Nehme ich mir kurz Zeit, sage ein paar Mantras und bete dafür, dass ich einen Mehrwert bringe. Mhm. Es geht nämlich nicht um mich in diesen Klassen. In diesen Klassen, du gibst mir zu viel Credit für diese Klassen. Nee, das sind Leute wie du, die in den Klassen die Szenerie machen. Stell dir mal vor, ich bin allein in diesem Yoga-Studio. Na, dann passiert keine Klasse. Mhm. Also es geht gar nicht um mich. Ich bin nur ein Cheerleader für Veränderung, sonst nichts. Mhm. Ich lade die Leute dazu ein, was über sich selbst zu erfahren und zurückkehren zu unserem Punkt vom Anfang. Selbsterfahrung. In diesen unruhigen Zeiten ist alles, worauf Vertrauen zu sich selbst aufbauen wird und dieses Vertrauen zu sich selbst, dieses Beachten, diese ultimative Akzeptanz und sich dann rausschieben. Veränderung ist gut, wenn sie von einem positiven Ort passiert. Mhm. Leute wollen sich ständig verändern, aber immer mit Negativ-Talk. Ah, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin zu groß, ich bin zu dünn, ich bin so viele selbst auferlegte Mantras. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn Leute zu mir kommen, manchmal Männer auch, die in die Stunden kommen und sagen, ja, du spielst ja auch diese Mantra-Musik, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich weiß genau, was die meinen, aber meine Frage ist dann immer, hast du denn keine Mantras? Und dann sagen die immer, nein, ich weiß ja noch nicht mal, wie diese indischen Sprachen gehen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber es gibt Mantras wie, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht bereit, ich bin die Liebe von der Person nicht wert, ich habe das nicht verdient. Wir haben alle Mantras in uns, in unserer eigenen Sprache, die ständig ablaufen und uns hindern dabei, unser Potenzial zu entfalten. Mhm. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, Leute vielleicht zu inspirieren in irgendeiner Form, diese Selbstbetrachtung und dieses innere Arbeit anzugehen, die ich ja nicht tun wollen würde und könnte für sie. Mhm. Ich kann nur der Cheerleader sein dafür. Und das werde ich bleiben für den Rest meines Lebens, weil ich tatsächlich glaube, Nathalie, und ich hoffe, das klingt so demütig, wie ich es meine. Ich glaube, das ist meine Berufung.
Mhm. Ja.
Und das ist nicht für jeden, aber ich glaube, die Leute, die so weit sind, Und diese Wellenlänge von mir, denen was geben kann, für die möchte ich gerne auch weiterhin da sein. Und das ist alles, was ich tue. Und tatsächlich habe ich noch nie 1 Euro ausgegeben für Werbung, lustigerweise. Das glaubt immer keiner. Aber ich habe gelernt, dass ich wollte das organisch wachsen lassen.
Ja.
Und das ist was mir hat mal eine wundervolle Person, die leider von uns gegangen ist, die Lehrerin meiner Frau, gesagt, es gibt keinen Übernachterfolg. Es gibt keinen Übernachterfolg. Du siehst es vielleicht erst ab einem gewissen Punkt und denkst dir, wow, die Person kam über Nacht. Nee, die Person, der Hip-Hop-Artist, hat in seinem Kinderzimmer schon 10 Jahre geübt, bis du ihn, und du sagst, er ist ein Übernachterfolg. Nee. Und das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, Dinge organisch Schritt für Schritt passieren lassen. Ich schwöre dir, Nathalie, wenn ich gesagt hätte, als ich angefangen habe, vor 3 Leuten zu unterrichten, die ich quasi noch überreden musste, dass sie bitte noch da bleiben und so weiter. Wenn ich dann gedacht hätte, hey, ich headline das Wanderlust Festival und mache Retreats auf der ganzen Welt und bin im Yoga-Journal und all diese Dinge und bringe ein Buch raus und all diese Dinge. Es hätte nichts davon passiert, weil es wäre viel zu verspannt gewesen. Ach. Nee, ich wollte einfach für diese 3 Leute, die da waren vor 20 Jahren, einen Mehrwert erschaffen. Und um ehrlich zu sein, jetzt sind zwar mehr da, aber es ist immer noch der gleiche Intent und das macht den Unterschied, glaube ich, wenn überhaupt.
Das ist nur ein kleiner Einschub. Gleich geht's weiter mit deiner Podcast-Folge. Doch das will ich dir nicht vorenthalten. Die heiße Bewerbungsphase für meinen exklusiven Inner Circle ist gestartet. 3 Monate mit mir als Coach und 2 anderen mächtigen Frauen an deiner Seite, die auch gecoacht werden. Es ist eine High-Frequency-Mastermind. Es geht darum, die Königinnen-Energie zu aktivieren und Marketing zu betreiben wie eine Wild Woman. Denn dann wird auch für dich dein 6-stelliges Business möglich innerhalb von 3 Monaten. Und wenn du dich jetzt gerade angesprochen bist, Coach bist, hast bereits Kundinnen und Kunden, weißt aber, hey, da geht noch was und hast auch Bock, Schluss zu machen mit Playing Small, dann kann ich dir sagen, ist das genau das Richtige für dich. In den 3 Monaten mit mir erwarten dich Strategie und Energie für High-Price-Coaches. Wir werden gemeinsam deine Ziele so herunterbrechen, dass sie sich endlich realistisch für dich anfühlen und du ihre Manifestation bereits in jeder deiner Zellen spüren kannst. Du wirst Momentum aufbauen, beispielsweise in Launchphasen. Du wirst das Momentum aufrechterhalten können, anstatt dich ständig selbst zu sabotieren oder zu früh aufzugeben. Und ich gebe dir natürlich mein Mighty Business Curriculum an die Hand, den Plan, wie du jede Phase deines Geschäftsprozesses gestalten kannst, Produkt-Geschäftsmodellentwicklung, Marketingprozesse, Leads sammeln, Launch-Methoden und vieles mehr. Du hättest jeden Tag Zugang zu mir und meiner Energy über unsere Plattform Mighty Networks, über WhatsApp. Und wir kommen in der Inner Circle Gruppe jede Woche in einer einstündigen Zoom-Session zusammen. Du wirst also jederzeit wissen, welcher Spielzug gespielt werden darf. Du hast deine Klarheit und die Energie aus den Sessions, die all deine Blockaden auflöst, dich zur Königin in deinem Business macht, dich zur Königin macht, zum Coach macht, zu dem Kundinnen und Kunden aufschauen, hinkommen, Calls buchen und genau wissen, dass du ihr Coach bist und auch bereit sind zu investieren. Ich kann dir versprechen, dass du dich auf der Reise ins Mighty Business nie wieder alleine und unsicher fühlen wirst in unserem Inner Circle. Ich stärke dir den Rücken, I promise. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Es gibt dieses Mal nur 3 Plätze, also limitierte Plätze, und ich möchte wirklich schauen, dass du in die Gruppe passt, dass das Ganze harmoniert, dass wir uns gegenseitig pushen. Und aus diesem Grund machen wir einen Mighty Match Making Call. Und vorab würde ich dich bitten, ein paar Fragen zu beantworten. Du findest den Bewerbungsbogen in unseren Shownotes verlinkt. Ich freue mich auf deine Bewerbung, ich freue mich auf dich, auf deine Energie und vor allen Dingen auf deine Queen Energy und dein Mighty Business. Ich freue mich.
Ich fühle mich gerade richtig berührt im Herzen, weil das so anders ist als all das, was dir alle anderen wahrscheinlich erzählen, so in dieser
das mit Sicherheit.
Aber es ist so wahr, ja. Es ist so wahr. Ich sag immer, also, weißt du, wie oft ich schon, und das erzählt dir ja auch keiner, ich gehe da sehr offen um, auch mit meinen Klientinnen zum Beispiel, meinen Frauen, wenn die mit mir zusammenarbeiten und im Business wachsen wollen, dann sage ich immer, ja, aim high, ja. Aber auch wenn von deinen 10, die du dir gewünscht hast, in deinem Kurs dann hinterher irgendwie doch nur 2 sind, ja, und ich sag dir ganz ehrlich, alles schon gehabt, dann diene diesen 2, so gut du kannst, ne, und das berührt extrem. Und ich glaube auch, dass manchmal das sehr, also in meinem Fall war das jedenfalls immer so, dass dieses organische Wachsen, auch nicht zu schnell wachsen, dass das auch gut für einen selbst ist. Mhm. Du hast eben auch von Ego gesprochen, ne? Also zu schnell, das macht ja auch was mit einem, wenn dann auf einmal hunderte von Menschen in diesen Kursen sind. Ja, ich merke das ja, bei uns wächst es ja auch so. Du machst das jetzt seit einem Jahr mit dem Mighty Tribe. Das wächst und wächst und wächst, aber auch alles allmählich, ja. Und wir hatten auch schon Kurse, da waren jetzt nur mal 20 dabei oder so, aber ich merke halt so, ich möchte ja auch gucken, also ich erfahre mich ja auch selber noch, ne? Also wie kann ich mich, auf welche Gruppengröße kann ich mich am besten einstellen, welche Inhalte sind gut, was ist, also diese Intention dahinter zu hinterfragen, habe ich das Gefühl, dass ich da diene, also dass ich wirklich was mitgebe, und ich finde das richtig spannend, dass du das so sagst, dass du auch mal von nur 3 Leuten gesprochen hast, die du auch noch überreden musstest, dabei zu sein, so, ne? Aber du hast halt irgendwann angefangen, und ich glaube, so dieses Pure, dieses ehrlich gemeint, dieses Demütige, dass das wirkt und dass das dann schon irgendwann kommt. Und ich glaube, da zweifeln viele ab einem gewissen Punkt und hören dann auf, weil das eben so, ja, das sind halt jetzt nur 3 und jetzt nächste Woche sind dann doch nur 4 und dann doch 5, aber wir sehen eigentlich nicht die kleinen Schritte.
Nee, genau. Und das ist, wie du sagst, Nathalie, das ist, am Ende kann man sich nur selbst im Weg stehen.
Ja.
Weil wenn du einen positiven Mindset hast, nicht positives Denken. Ich bin überhaupt kein Fan von positivem Denken, weil positives Denken ist so ein bisschen diese Instagram-Welt, die manchmal uns, ich habe überhaupt nichts gegen Instagram, aber ich meine fast schon einen Druck, der aufgebaut wird, eine gute Zeit zu haben. Ja, okay, aber was ist mit den Zeiten, die nicht so gut sind? Wir haben alle Zeiten, die herausfordernd sind. Wir verlieren Menschen, die wir lieben, wir werden krank, so viele Dinge passieren. Positives Denken wirkt für mich manchmal so wie ein unterschwelliger Druck, das irgendwie so umzuformulieren. Ach ja, ich bin aber total dankbar für das, dass ich krank bin. Und so. Nee, man muss nicht immer für alles dankbar sein. Manche Sachen sind einfach scheiße und das ist dann halt so. Ja. Aber positiver Mindset bedeutet, trotzdem, dass uns Herausforderungen passieren, was ist jetzt das Zielführendste, was ich damit machen kann? Und ich glaube fest, dass die Dinge, die nicht funktionieren in unserem Leben, oft wirklich in unserem Sinn sind. Dass Dinge, ich zum Beispiel als junger Musiker hatte eine Zeit, wo ich nicht ganz so gesund gelebt habe, und ich glaube bis heute, dass der fehlende super Ruhm und die damit einhergehenden monetären Mittel mir das Leben gerettet haben. Mhm. Weil ich hätte das nicht ausgehalten zu der Zeit, auch noch ein reicher, wahnsinniger 20-Jähriger zu sein. Mhm. Und ich wurde praktisch vom Universum beschützt, mhm. weil in Dingen, die nicht so funktionieren sofort, auch monetär, liegt ja so eine gewisse Demut eingebaut. Mhm. Und das schützt einen manchmal vor sich selbst. Denk mal an Beziehungen, die man vielleicht hatte, wo man dachte damals, oh Gott, die Welt zerbricht, als das auseinanderging. Und dann blickt man zurück und denkt sich, puh, das war für beide Parteien besser, dass es vielleicht sich nicht so manifestiert hat. Mhm. Und was mich sehr nachhaltig beeinflusst hat auf meinem Weg, ist ein Buch, das heißt die Bhagavad Gita. Es ist eigentlich nur ein Teil von einem sehr viel längeren Buch, das heißt die Mahabharata. Und die Mahabharata ist das längste Gedicht der Welt. Eine wunderschöne Geschichte über eine Familie in Indien, 5 Brüder. Und die Bhagavad Gita ist ein kleiner Teil, der eingeschoben wurde in die Mitte, ist ein von dem Mensch gewordenen Gott Krishna gesprochenes kurzes Buch. Das Bhagavad Gita heißt einfach nur Song of God oder Gesang Gottes, der sozusagen seinem engsten Freund und Vertrauten auf einem Schlachtfeld in der Nähe von Delhi, das Schlachtfeld gibt's wirklich, diese Schlacht soll auch historisch wohl passiert sein, dafür kann ich nicht die Hand ins Feuer legen, aber es heißt Kurukshetra, das Schlachtfeld. Und in dieser Bhagavad Gita sagt Krishna sozusagen seinem Freund und Vertrauten Arjuna, gibt ihm alles Wissen, kondensiert weiter, worum es im Yoga eigentlich geht. Okay. Und einer dieser Sätze hat mein Leben ganz nachhaltig und besonders mein Arbeitsleben ganz nachhaltig verändert. Krishna sagt zu Arjuna nämlich, Arjuna, du hast ein Recht, dich hundertprozentig einzulassen in die Arbeit, die du bewusst wählst. Aber du hast kein Recht auf die Früchte deiner Arbeit. Und das hat für mich als Musiker sehr viel Dinge geregelt, als ich das als junger Mann gelesen habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit meinen besten Freunden in meiner damaligen Lieblingsband spielen durfte. Und alles, was ich gemacht habe, ist, uns zu vergleichen mit dieser Band oder jener Band und den Verkaufszahlen und dieser Chartplatzierung und warum waren jetzt in Australien bei dem Gig in Melbourne 100 Leute weniger wie das Jahr davor. Das war mein Denken. Ich habe völlig verpasst, was für ein Blessing es eigentlich war, davon leben zu können und gut leben, als 20-Jähriger mit meinen besten Freunden um die Welt zu reisen. Und dieser Satz, als ich den gelesen habe, ich kannte den Satz, aber ich habe ihn zu einem spezifischen Zeitpunkt gelesen, wo ich gerade wirklich sehr in meinem Ego war. Und der hat sehr viele Sachen für mich geregelt. Und seither versuche ich, Dinge nicht mehr zu vergleichen, nach Zahlen zu bemessen. Und weil du das gerade gesagt hast mit den vor wenigen Leuten, ich glaube, dass wir teilweise die Leute vor uns sitzen haben, deren Energie wir halten können. Ja. Ich glaube, es ist nicht jeder dafür gemacht, 10.000 Leute ansprechen zu können. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Handwerk, das man lernt und das geht schrittweise. Absolut. Und man macht sich das alles kaputt, indem man sich ständig mit Leuten vergleicht, über die man überhaupt nichts weiß. Mhm. Man weiß nichts über deren Background, man weiß nichts über deren Erfahrungen. Ja. Zu mir kommen dann manchmal junge Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer und sagen, Mensch, Robert, wir würden auch gern... Welche Sprachkurse hast du denn gemacht, um vor Leuten so sprechen zu können? Naja, die Wahrheit ist, ich stehe seit ich 12 bin auf Bühnen. Für mich ist dieses Vorleutensein nicht weird. Aber ich würde natürlich keinem Yogalehrer empfehlen, erstmal eine Musikerkarriere zu machen. Das war einfach mein Weg. Ja. Heißt, gewisse Sachen bekommen wir mit über unsere Erfahrungen und aus diesen Sachen können wir dann etwas ausrollen, was hoffentlich anderen dient. Und wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir ein Recht haben, unsere Sache, für die wir uns bewusst entscheiden. Mhm. Es gibt nämlich auch viele Sachen in unserem Leben, für die wir uns nicht bewusst entscheiden. Das sind dann die Ziele anderer, von Eltern, von Freunden, wo wir irgendwelchen anderen Standards und Zielen gerecht werden wollen. Aber wenn es aus unserem Herzen kommt, das Ziel, dann sollte die Tätigkeit selbst das Incentive sein. Wow, ich darf das machen, jetzt mit Natalie zu sprechen. Ja. Mich interessiert jetzt nicht, was vorher war an dem Tag und was nachher kommt. Natürlich eine weitere Klasse, wie in meinem Leben ohne Überraschung ja immer. Das kommt nachher. Jetzt gerade ist nur dieses Gespräch wichtig. Und das hat einen riesen Unterschied für mich gemacht, weil sehr viele Leute, vielleicht klingt es trivial, wenn man das so sagt, aber in Wirklichkeit stecken wir oft in diesen Erwartungen und Ziel halten. Ja. Ziele sind okay, aber ein Ziel kann nicht ersetzen, dass du den Weg, der sich vor dir entfaltet, auch wahrnimmst. Weil dann bist du irgendwann an deinem Ziel, ja, und dann geht's weiter, okay, und dann kommt das nächste Ziel. Und ich arbeite mit so vielen Leuten in einem Coaching-Kontext, CEOs von großen Firmen, die man kennt und so. Und manche von denen sind todunglücklich. Ja. Das heißt, selbst Erfolg muss eigentlich redefiniert werden. Weil was nützt mir Erfolg auf einer materiellen Ebene, wenn ich todunglücklich bin?
Absolut.
Ist das ein erfolgreiches Leben? Und was ist dann mit der Person, die vor 3 Leuten unterrichtet und vielleicht wirklich Glücksgefühle hat, dass sie Menschen helfen darf? Ich würde sagen, das ist erfolgreicher, wie unglücklich vor 30.000 Leuten zu stehen. Wir haben gerade einen Musiker verloren von den Foo Fighters, wo man sich denkt, das tut mir so leid, wenn ich das höre. Taylor Hawkins, der Drummer von den Foo Fighters, der da in Kolumbien tot aufgefunden wurde, hatte 10 verschiedene Substanzen wohl in seinem Körper und so. Und es ist nicht materieller Erfolg, der innere Zufriedenheit bringt, aber wir können auch nicht von Luft und Liebe allein leben. Ich habe es versucht als junger Mann, es geht nicht ganz. Man braucht sehr viel Luft und sehr viel Liebe. Und deswegen ist es okay, Dinge auszubalancieren. Es ist okay, für sein Geschenk auch eine Energie zurückzuerwarten in irgendeiner Form. Aber der Grundintent kann weder materiell noch monetär sein. Das muss einfach, wie du gesagt hast, dass jemand dafür brennt. Und dann muss man einfach damit zurechtkommen, was sich entfaltet. Und oft die Stolpersteine sind doch wundervolle Hinweise, was man vielleicht anders und anpassen kann, ohne sich zu verstellen oder zu verstecken.
Ja, du hast es gerade so wunderschön gesagt, ne? Es ist dann, wenn die Intentionen stimmen, wenn du das tust, was dir Freude bereitet, dann ist es ja wie so ein, dann spürst du tagtäglich, solltest du dich fühlen, als hättest du Ecstasy eingeschmissen. Dann brauchst du es auch nicht mehr dir mehr extern, sag ich mal, zuführen, wenn du das tust, was du liebst und mit dem du weißt, hey, ich kann dann einen Wert mitstiften. Ich sag dann halt auch immer, hey, Geld zum Beispiel, wenn du Geld nimmst für deine Dienstleistung, das ist eine Energie, mit der kannst du auch weiter kreieren. Aus Liebe allein schon zum Unternehmen und dass dein Kelch auch voll bleibt, ja, damit andere draus trinken können, musst du Geld nehmen, ne? Weil viele jetzt gerade Frauen ein extremes Thema haben mit dem im Business, mit dem Thema Geld zu nehmen. Ja, aber ich möchte das ja möglichst vielen anbieten, ne? Also es ist die Frage, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube auch, wahre Erfüllung kommt nur aus dem Innen heraus, ne, und aus dem Miteinander. Und was du so schön gesagt hast, dieses Liebe den Prozess, das sagt hier immer jeder, Liebe den Prozess. Und letztlich ist da aber so viel Wahres dran. Und ich weiß, dass wir jemand, der gerade diesen Stolperstein hat, von dem du gesprochen hast, und gerade irgendwie nicht über diesen Stolperstein drüber kommt oder eben über eine Hürde nicht drüber kommt, der denkt sich jetzt so, Mann, ich habe aber keine Lust mehr zu lernen gerade. Auch klar, du weißt selber, Robert, du hast wahrscheinlich viele Stolpersteine in deinem Leben gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, je mehr Stolpersteine ich bekomme und auch nehme, desto mehr entfaltet sich aber auch auf der anderen Seite alles. Also auch in den Momenten fühlt sich das manchmal nicht schön an, aber ich habe gelernt, das ist bei uns im Training, der Archetyp der alten Weisen, der Frau, die niemandem etwas beweisen möchte, die einfach dienen möchte, die auch nicht rausgeht, um hilft, um wieder irgendwie was zu bekommen, sondern einfach nur, weil sie halt der Weise, weil es der weise Anteil in ihr ist, ne? Und dieser Anteil, der weiß, dass der Prozess das Allerwichtigste ist, dass der Prozess das ist, was du lieben lernst, weil du hast sowieso einen lebenslangen Prozess hier auf der Erde, ne? Also von daher fand ich das sehr wertvoll, was du gesagt hast, und das ist nicht zu unterschätzen, auch in einem Mighty Business, ja.
Ja, das ist ein großes Thema, gerade in der Wellness-Szene, dieses Geld nehmen für Dinge. Ich habe zum Beispiel meine Erfahrung war, ich habe zu Beginn, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe zu unterrichten, habe ich teilweise auch Leuten, die ich kannte, kostenlos Dinge angeboten. Mhm. Und das sind dann die gewesen, die nicht aufgetaucht sind. Die Leute, die bezahlt haben, waren pünktlich da, die hatten Lust, sich zu involvieren. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, hey, ich muss den Leuten vielleicht wirklich die Chance geben, energetisch sich auszutauschen, das auch mit Wert zu versehen, was sie tun, indem sie etwas dafür geben. Und ich kann dann ja für mich immer noch entscheiden, hey, ein Teil meines Verdienstes geht an diese oder jene Non-Profit-Organisation und diese Dinge, oder wie du gesagt hast, ich etabliere gewisse Dinge weiter, ich gebe gewisse Dinge, wie jetzt in meinem Fall wäre der YouTube-Channel zu nennen, wo so viele Sachen einfach Da braucht man nicht mal bei YouTube angemeldet zu sein. Man kann es einfach kostenlos haben, wenn man will, und meditieren und all diese Dinge. Aber ich glaube, man sollte wiederum, will man Gott dienen oder will man Gott sein?
Ja.
Und natürlich ist auch ein gewisser Markt, den man kennen muss. Es ist nicht damit gemeint, den Prozess zu lieben und den als Incentive zu sehen, dass man blauäugig ist. Mhm. Ich kann nicht für Dinge irgendwas verlangen, was kein Mensch zahlen möchte.
Ja.
Aber ich muss auch nicht Dinge verschenken, weil vielleicht verkaufe ich mich unter Wert.
Richtig.
Wie du es schon schön gesagt hast, jede Person findet da hoffentlich ihren eigenen Weg.
Ja.
Aber im Prinzip gilt, viele von unseren Konditionierungen zumindest in Frage zu stellen. Das war in meinem Leben ein großer Prozess.
Ja.
Ich bin aufgewachsen, wo Geld sehr viel bewertet wurde in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin. Ja. Viel zu verdienen war eine sehr männliche Eigenschaft. Gab es auch noch diese ganzen Gender-Themen und all diese Dinge. Und ich musste das für mich erstmal alles klären. Was ist eigentlich mein Herz und mein Bauch? Wofür will ich eigentlich stehen? Und was sind fremde Konditionierungen?
Mhm.
Und das war ein ganz schöner Prozess. Und da hat mir Meditation sehr geholfen, zu erkennen, dass nicht jedes Gedankenkonstrukt etwas ist, in das ich mich unbedingt verbeißen muss. Nicht jede Erinnerung oder nicht jede Sache, die mir als Kind zum Beispiel mitgegeben wurde, dient mir noch in meiner jetzigen Inkarnation.
Ja.
Und über Meditation, und deswegen nutze ich immer diesen Slogan Meditate More, weil ich glaube fest daran, dass wenn Leute eine Möglichkeit, und übrigens meditieren kann man mit allem. Wir könnten jetzt Tee kochen und das könnte Meditation sein, oder ein vegetarisches Mahl kochen, das könnte Meditation sein, oder ein nicht vegetarisches Mahl kochen und das könnte Meditation sein, dann würde ich es nur nicht essen. Aber jeder Prozess kann dazu einladen. Ich denke, Surfer meditieren auf der Welle. Aber auch ein Surfer will ich besser sein wie der Surfer auf der Welle da drüben? Ist das mein ganzer Antrieb? Dadurch wirst du auch besser. Du wirst bloß nicht glücklicher dadurch.
Bedeutet das, wenn du etwas hast, was du machst, mit voller Präsenz, also im Hier und Jetzt zu sein, was passiert denn? Du hast gerade auch gesagt, dir sind viele Konditionierungen bewusst geworden. Ist es dann, weil du dir dann Dinge ins Bewusstsein rufst, weil du endlich mal aufhörst, mit deinen Gedanken all over the place zu sein, sondern wirklich mal bei dir ankommst und bei dem, was
genau wie du sagst, Meditation hat in mir vor allen Dingen gefördert, mich nicht mehr mit dem zu identifizieren, was die Yogis falsche Identifikationspunkte nennen. Mhm. Das ist einmal der Körper, das ist einmal der physische Körper, der mentale Körper und der emotionale Körper. Mhm. Drei Punkte, die wir bekommen haben, wofür, um ein erfülltes Leben, und das schließt nicht bloß uns, sondern alle anderen, die in unserem Energiefeld sind, mit ein, übrigens auch Fremde, denen wir begegnen natürlich.
Mhm.
Wir haben diese Dinge bekommen, um damit etwas zu tun, um sie zu nutzen. Nicht um sie zu benutzen, sondern um sie zu nutzen für ein erfülltes Leben. Okay, und jetzt stell dir mal vor, was das für ein Paradigmenwechsel sein kann. Wenn man anfängt, den Körper, nehmen wir mal das Beispiel, als etwas zu sehen, was man nicht ist, sondern was man hat. Im Yoga ist die erste Sache, die wir lernen, you're not this body. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der in mir sehr resoniert hat, weil sobald wir anfangen, den Körper als was zu betrachten, was wir sind, und als etwas zu betrachten, was wir bekommen haben für eine Zeit. Du hast diese Zeit auf diesem verrückt gewordenen Planeten angesprochen, dann werden wir plötzlich ein bisschen sensibler dafür.
Mhm.
Dann sind wir ein bisschen weniger geneigt, diesen Körper schlecht zu behandeln. Das ist dann wie ein Auto, das wir geschenkt bekommen. Wir tun den richtigen Benzin rein. Wir wissen vielleicht, wo wir hinfahren wollen damit. Wir wissen, wie wir die Nachbarn einladen, um mit uns zum See zu fahren. Man kann viele Dinge, das ist jetzt vielleicht nicht das ökologisch wertvollste Beispiel, aber man kann viele Dinge machen mit diesem Geschenk. Mit dem Körper ist es genauso. Wenn ich allerdings mein Körper, meine Gedanken und meine Emotionen bin, werde ich in dem Moment ein Opfer davon. Weil ich kann es nicht ändern. Dann ist eine traurige Emotion, heißt, ich bin traurig. Und das ist ein Problem.
Ja.
Jetzt dreh es um. Ich habe traurige Gedanken. Da ist schon eingebaut, dass ich auch wieder andere Gedanken haben werde. Die Gedanken ändern sich die ganze Zeit. Die Emotionen ändern sich die ganze Zeit. Das heißt, Yoga und Meditation haben mir erlaubt, aus dieser fast Opferrolle rauszukommen und zu sehen, dass mein Geist etwas ist, das für mich da sein kann als Werkzeug. Manchmal brauche ich ihn, aber weißt du was, Nathalie? Ich brauche ihn auch wahnsinnig oft nicht. Und die Meditation über Jahrzehnte hat mir gelehrt, ich kann meinen Geist einfach schön abstellen und kann mich zurückziehen in, was die Yogis sagen, das Selbst mit dem großen S oder was manche Leute als Seele bezeichnen. Mhm. Es gibt einen Ort, der dahinter steht. Mhm. Und dann kann ich plötzlich anfangen, meinen Körper anzunehmen. Mhm. Ich habe zum Beispiel die dünnsten Beine, die ein Mann jemals auf der Welt wahrscheinlich bekommen hat. Und das hat mich als junger Mann wahnsinnig gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich möchte gerne Muskeln haben und so. Und was ist mit diesen Beinen los und so? Und mittlerweile muss ich einfach kichern. Ich habe halt einfach dünne Beine. Es ist kein Drama.
Ja.
Ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, aber wir haben sehr viel Dramen, die keine sein müssten. Ich glaube, wir könnten erfüllter und erfreuter sein, wenn wir nur diesen kleinen Switch machen, dass wir Körper, Geist und Emotionen nicht mehr als das identifizieren, was wir sind, sondern als etwas, was wir haben. Und dann können wir anfangen, das, was wir haben, zu nutzen. Für wen? Für uns und andere.
Ja. Full stop. Und die wirkliche Essenz auch mal zu spüren. Ne? Das ist ja das, was ich eben, ich glaube, das habe ich sogar vor dem Gespräch gesagt, was wir Montag nach der Klasse auch gespürt haben. Ne? Diese, das, was wirklich da ist, diese so, das ist eigentlich der natürliche Zustand, finde ich.
Ja.
Diesen Bliss, also Maya und ich, wir haben nur gekichert, wir sind noch was trinken gegangen, wir haben gekichert, die Leute haben uns angeguckt, angequatscht, angelächelt, also, und ich finde, wenn jeder, also es muss ja nicht mal deine Klasse sein, aber jeder irgendwie sein Tool dafür findet, dahin zu kommen, und Meditation ist dann ein großartiges Tool, nenne ich das jetzt mal, ja, dann spürst du dieses Gefühl. Und ich hoffe, dass viele jetzt so, die das vielleicht auch noch nie hatten oder vielleicht unbewusst erlebt haben, durch vielleicht was anderes, I don't know, die jetzt sagen so, oh ja, ich möchte auch hinkommen, ich möchte das finden, das, was mich, sei es das Surfen, das Kochen, das, was auch immer deine Art der Meditation ist, aber das auch mal zu erleben, weil das bringt nicht nur das Business voran, die Beziehung voran, alle Lebensbereiche irgendwo voran und macht diese Welt wahrscheinlich zu einem, oder nicht nur wahrscheinlich, macht die Welt zu einem besseren Ort.
Ja, ja, es ist, Achtsamkeit ist kein Slogan, der manchmal klingt das so esoterisch oder so, sondern es bedeutet einfach nur, das, was ich verpasse, dafür kann ich nicht dankbar sein. Und wenn ich mich selbst verpasse, weil ich ständig in mein Telefon gucke und mich ständig ablenken muss und nicht aushalte, mit mir ein paar Momente allein zu sitzen in Ruhe, dann verpasse ich mich.
Ja.
Und das ist schade, weil wenn ich mich nicht kenne, muss ich die Identifikation und Konditionierungen und Neurosen und Kompulsionen von anderen Menschen zu meinem eigenen machen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich eigentlich in mir habe.
Ja.
Und deswegen siehst du, dass Leute, die unsicher sind, sich oft in die Nähe rücken von Menschen, die dann sie ideologisch auffüllen zum Beispiel. Mhm. Das gibt es im Wellnessbereich auch, und im spirituellen Bereich auch. Nennt sich Sekten. Mhm. Und ich glaube, in uns ist eine Lehrpersönlichkeit, die, genau wie du sagst, wert ist, gehört und gespürt zu werden. Mhm. Aber das bedarf ein klein wenig Arbeit. Und ohne diese innere Arbeit werden wir nicht näher dran kommen, uns zu spüren, um dann mit dem, was wir erleben und spüren, auch arbeiten zu können.
Ja.
Dann ist es nur Ego. Ich nenne das manchmal Netflix-Bravado. Das ist so Leute, die dann abends schauen sie in einen Film und dann denken sie sich, nee, ich mache das jetzt auch so, ich ändere mein Leben und so. Und am nächsten Morgen klingelt der Wecker und dann ist wieder dieses Bravado weg. Und drum bin ich so ein großer Believer in simple Tools, um unser Leben zu ändern. Einfach früher aufstehen, wie wir müssten.
Ja.
Es zeigt uns viel über, wer wir sind.
Mhm.
Ich lade jeden deiner Hörerinnen und Hörer ein, einfach mal eine Stunde früher aufzustehen, wie sie müssten.
Ja.
Und jetzt sagt irgendjemand vielleicht, boah, ich stehe aber eh schon um 6 auf. Super, 5 Uhr, eine sehr yogische Zeit, let's do it. Und dann lernt man viel über sich, wie zerbrechlich man sich fühlt und wie wenig Bravado da ist, was am Abend zuvor in der Bar oder vor Fernseher noch da war.
Ja.
Um 5 Uhr morgens sind wir real.
Mhm.
Und genauso ist es mit Erfolg und Misserfolg. Wir sind nicht die Inkarnation, wenn alles in unserem Sinne läuft, diese kurzen Phasen. Da kann jeder positiv sein.
Mhm.
Da braucht man nicht stolz drauf sein. Nee, sind wir positiv, wenn Dinge nicht in unserem Sinn laufen? Wenn Menschen Meinungen über uns haben, die uns vielleicht verletzen, wenn Dinge nicht funktionieren, die wir uns vorgenommen haben auf einem Business-Level. Das ist die Person, die wir wirklich sind.
Ja.
Und dafür üben wir. Und am Ende sind meine Klassen, meine Meditationsvorschläge, meine Inhalte in meinem Buch einfach nur Einladungen für die Person zu üben, die wir sein können.
Ja. Großartig.
Kein Verstellen, kein Verstecken, nur wirklich wir in unserer höchsten Vibration und Frequenz.
Yes.
Das ist alles.
That's Ecstasy. Robert, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Wir sind schon über die Zeit, normalerweise habe ich ja gesagt 35 Minuten in etwa.
Ich habe dich gewarnt, Nathalie.
Ich bin ja auch so, ich klebe dir da ja auch an den Lippen und das ist ja genau das, was ich mir für meine Community eben auch wünsche, dann einen Weg zu finden. Und wenn sie alle nach München kommen irgendwann, ich habe schon gesagt, Robert, bitte vormittags, für die Selbstständigen vormittags die Stunde. Halt so in den Tag geschlagen, sagen Maya und ich auch immer. Von Herzen vielen, vielen Dank für deine Worte, für dein Sein. Vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, du sagst immer, beziehungsweise, ich meine, das ist ein bisschen Selbstvermarktung muss sein. Dein Buch packen wir in die Shownotes. Gibt es sonst noch irgendeinen Weg, wie wir dich finden können, wenn jetzt jemand sagt, boah, den Mann muss ich mir auch mal anschauen und ein bisschen genauer verfolgen. Wo finde ich dich da?
Genau, das Buch Die Kraft des Suchens ist letztes Jahr erschienen im Audum Verlag, Camphausen. Mhm. Und das kann man überall beziehen, wo es Bücher gibt. Es gibt die Website Robert Ehrenbrand, EH wie die Ehre und der Brand.de. Ich bin auf Instagram, auf Facebook, da kann man mir auch Direct Messages schreiben, wer Interesse hat an Angeboten. Ich unterrichte durchaus auch in anderen Städten. Das heißt, wenn das jemand hört, der Interesse hat, ein Yoga-Studio oder einen Raum hat, einfach eine Message an dich, Nathalie, oder eben direkt an mich. Ansonsten unterrichte ich natürlich auch online. Es gibt 2 wöchentliche Yoga-Online-Stunden über patrickbroomyoga.de. Mhm. Die haben ein Online-Studio, da kann man die ganz simpel buchen und online an den Stunden teilnehmen. Es gibt eine wöchentliche Meditationseinheit auf der Website zenspotting.com. Und es gibt ständig neue Angebote, auch Workshops, Seminare, Retreats. Wir sind dieses Jahr, Patrick Broom und ich, zusammen in Korfu wieder in Griechenland. Die Retreats, die ich mit meiner Frau gebe, sind leider alle ausverkauft. Das heißt, die könnte man erst nächstes Jahr wieder buchen. Mhm. Aber ansonsten, jeder ist eingeladen, mal in dieses Universum Becoming Me Yoga und Movement, nennt sich das System, das ich unterrichte, hineinzuschnuppern. Und wer Meditate More gern auf seinem T-Shirt stehen hätte, wir verkaufen unter der Website trueyogarebels.com mhm. ist ein kleiner, aber feiner Yoga-Shop, wo es Jogginganzüge gibt, alles unisex, also alles für maskulin und feminin. Und genau, wen das interessiert, der kann auch mal zu trueyogarebels.com reinschnuppern. Ansonsten, wer Fragen hat, auch zu unserem Gespräch, zu irgendwas nähere Informationen möchte, kann mir jederzeit schreiben.
Großartig. Von Herzen danke, Robert, für deine Zeit, dein Sein und wir werden uns noch sehr, sehr häufig sehen.
Danke dir, Nathalie. Einen wunderschönen Tag.
Danke.